history is important.
But no, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zum Überall-Geschichte-Podcast. Darum geht es in diesem Podcast, um Geschichte. Mein Name ist Mirko Melone, ich bin hier zusammen mit Alan Cassidy und heute sprechen wir über ein paar der wichtigsten Standbeine unserer Mediengesellschaft. Und wir sprechen in diesem Podcast ja immer über aktuelle Entwicklungen und ihre historischen Bezüge. Und weil das eben ein Geschichtspodcast ist, sprechen wir natürlich nicht über unsere Zeit und unsere Mediengesellschaft, sondern wir werfen einen Blick in die Vergangenheit, weil vieles von dem, was unsere Medienlandschaft und die Medienwelt bis heute prägt, hat seine Wurzeln und seine kulturellen Kontexte im 19. Jahrhundert. Kleines Beispiel, Spoiler, wir werden noch darüber reden, die Fotografie. Unsere gesamte Medienlandschaft, Medien, die wir kennen und täglich nutzen, die wären ohne fotografische Bilder und fotografische Bildtechniken im weitesten Sinne ja völlig undenkbar. Und darum schauen wir uns heute die 10 wichtigsten Medienereignisse des 19. Jahrhunderts und ihre Geschichten an. Das können Erfindungen sein, Entdeckungen, Entwicklungen, respektive Weiterentwicklungen, die eben für die Geschichte der Medien super wichtig waren und immer noch sind. Und ich würde sagen allen, wir legen gleich mal los mit unserer Top 10, eine Podcast-Episode als Liste sozusagen.
Genau, auch das wollen wir mal versuchen. Und ich fange gerne an mit einem Beispiel, das mich in eine Kindheitserinnerung auch zurückbringt. Und das ist 1816, die erste Wetterkarte. Und meine Kindheitserinnerung, die geht dahin, dass ich jeweils, als ich da zu Hause die Lokalzeitung las, die rumlag, da sind mir immer diese farbigen Wetterkarten geblieben. Also da war es immer so, oder oft so in meiner Erinnerung, Spanien, Griechenland, so Italien, das war ganz rot. Dann hatte man irgendwie Mitteleuropa gelb-grünlich und dann so Finnland, Schweden, das war blau. Ja, und ich wusste auch gar nicht, woher das kam eigentlich, bis ich jetzt darauf gestoßen bin. Der Ursprung beginnt 1815. Damals kam es im heutigen Indonesien zum größten Vulkanausbruch der letzten Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende. Auf der Insel Sumbawa brach der Vulkan mit dem Namen Mount Tambora aus und er schleuderte riesige Mengen Asche, Gas und Gesteine in die Atmosphäre. Also so ein bisschen apokalyptisch.
Das war ein Weltereignis.
Ja, ja, das war ein Weltereignis, weil wirklich im wörtlichen Sinn, weil diese Aschewolke, die wurde quasi durch den Wind um die Welt getragen und blockierte das Sonnenlicht überall, was zu einem drastischen Abkühlen der Erde führte. Die Temperaturen, das hat man dann nachträglich rekonstruiert, die sanken weltweit um durchschnittlich 0,5 Grad Celsius und das führte zu katastrophalen Ernteausfällen und Hungersnöten in vielen Teilen der Welt. Und in Europa hatte dieser Vulkanausbruch zur Folge, dass das Jahr 1816, also das Jahr darauf, als Jahr ohne Sommer in die Geschichte einging, weil die Temperaturen, die sanken im Sommer drastisch, es gab Kälteeinbrüche, Schneefälle und Frost bis in den Juni. Und ja, in diesem Jahr, da machte ein Mann namens Heinrich Wilhelm Brandes eifrig Notizen. Er war Professor für Mathematik an der Universität Breslau. Und er war ein sehr vielseitig interessierter Mann. Ihn beschäftigte die Akustik, Elektrizität, Magnetismus, Thermodynamik und eben auch die Meteorologie. Das war damals ein sehr junges Fach quasi, aber der Brandes, der war da schon recht involviert. Und er hat auch einige der ersten meteorologischen Messinstrumente entwickelt, darunter ein Regenmesser, frage mich nicht, wie das genau funktioniert, aber ich habe es gelesen, und ein barometrischer Höhenmesser. Und jetzt eben in diesem Jahr, 1816, da hat dieser Brandes große Mengen an Wetterdaten aus diesem ungewöhnlichen Sommer gesammelt. Und er hat dabei festgestellt, dass die eigentlich nichts nützten. Sprich, sie trugen nicht wirklich dazu bei, zu erklären, was diesen Sommer vorgefallen war. Er sagt dann, es sei zwar gut und recht, Wetterdaten zu erheben und zu sammeln, aber man müsse sie eben auch richtig aufbereiten, weil niemand konnte irgendwie was damit anfangen. Und aus diesem Gedanken heraus entstand dann seine Idee, dass man eine systematische Beobachtung von Wetterphänomenen macht an verschiedenen Orten und die dann auf eine Karte zusammenträgt, also diese Informationen daraus. Und auf diese Weise, das war seine Hoffnung, könnten dann Wettervorhersagen erstellt werden, um Landwirte und eben andere Betroffene vor einer weiteren solchen dramatischen Situation zu warnen, also vor schlechtem Wetter, Ernteausfallen und so weiter. Und das war dann eben seine Idee einer sogenannten synoptischen Wetterkarte, die er dann auch umzusetzen begann. Und ja, dass es gelang ihm dann unter anderen Wissenschaftlern auch, Gesetzmäßigkeiten gewisse auch da zu entdecken und abzuleiten. Und er hat auch einige bis dahin sehr verbreitete Annahmen widerlegt. Zum Beispiel die Vorstellung, dass sich quasi alle Wetterabläufe in bestimmten Zyklen wiederholen. Oder dass der Mond einen Einfluss auf Ebbe und Flut hat. Etwas, was ich übrigens bis vor kurzem selbst überzeugt war, das stimmt, aber gut. Ja,
das habe ich auch geglaubt bisher.
Eben, jetzt wissen wir, es war nicht so. Und Brandes konnte auch erklären, wie Stürme entstehen. Und ja, das war damals bahnbrechend. Was es halt aber trotzdem nicht gab, damit waren Wettervorhersagen, solange es halt noch keine Möglichkeiten zur schnellen Kommunikation gab. Also nützt ja nichts, wenn du am Punkt A deine Daten sammelst und du kannst sie nicht rechtzeitig übertragen am Punkt B. Ja. Aber trotzdem, seine Wetterkarten machten den Herrn Brandes zu einem der Vorreiter der modernen Meteorologie.
Okay, spannend, spannend. Habe ich nicht gewusst, habe ich gar nicht gewusst. Dann gehen wir doch zur Nummer 2 in der Liste. Das wäre 1839, die Fotografie. Du weißt vielleicht, als Geburtsjahr der Fotografie gilt eben gemeinhin dieses Jahr 1839 und das ist deshalb so, weil da nämlich der französische Astronom, Physiker und Politiker François Arago gleich zu Beginn des Jahres an der Pariser Akademie der Wissenschaften die Daguerreotypie vorgestellt hat. Die Daguerreotypie ist ein Verfahren, mit dem man fotografische Bilder auf eine Metallplatte fixieren kann und sie ist benannt nach Louis Daguerre. Komme ich gleich noch drauf. Der eigentliche Erfinder oder Entdecker von stabilen fotografischen Bildgebungsverfahren ist aber eigentlich der Franzose Joseph Nicéphore Niépce, ein reicher Jurist. Und der hat ab ca. 1850 damit begonnen, sich mit Lithografie zu beschäftigen, also ein Steindruckverfahren, bei dem eben als Druckvorlage ein gravierter Stein verwendet wird. Das war so quasi der Startpunkt seiner Forschungen rund um ja, diese Bildtechniken. 11 Jahre später dann, 1826, gelang ihm schließlich zum ersten Mal eine Fotografie anzufertigen, die auch heute noch erhalten ist und die als die älteste erhaltene Fotografie der Welt gilt. Und das Bild zeigt, weißt du es? Schon
nein,
mal davon gehört?
Habe ich mich gerade gefragt, ob ich das weiß, aber nein, keine Ahnung.
Das Bild zeigt den Blick aus dem Fenster seines Arbeitszimmers auf seinem Gutshof Le Gras. Und das heißt dann auch, der Titel dieses Fotos ist La Cour du Domaine du Gras, also der Hof des Gutshofs Le Gras. Ja, und dieses Bild wurde auf einer Zinnplatte fixiert, etwa 20 auf 25 Zentimeter groß, die er mit Naturasphalt bestrichen hatte. Und nach 8 Stunden Belichtungszeit wusch Niépce den Asphalt mit Lavendelöl und Petroleum aus. Also da sieht man bereits, ist extrem viel Do-it-yourself, so ein Chemiemix quasi. Und er nannte dann seine Methode auch treffend Heliographie, also Sonnenschrift quasi. Und er hat dann noch ein bisschen weitergemacht. 1829 ging ihm dann aber das Geld aus und er schloss sich dann vertraglich mit Louis Daguerre zusammen und wollte da seine Methode weiterentwickeln. Doch 1833 bereits verstarb Niépce. Und nun übernahm Daguerre das Vorhaben alleine und der brauchte dann aber nochmal bis 1837, bis er ja eine stabile Fotografie entwickeln konnte. Und Anfang Januar 1839 schließlich konnte dann eben Daguerres Verfahren durch die Vermittlung von François Arago der Académie des Sciences in Paris erstmal vorgestellt werden. Und Arago ist in diesem Moment eigentlich zugleich angetan von den wissenschaftlichen Möglichkeiten des Verfahrens und hat aber zugleich auch ein Bewusstsein dafür, dass dies für den französischen Staat eine einmalige Gelegenheit sein würde. Daher empfahl er, dass die französische Regierung die Rechte an Daguerres Verfahren aufkauft. Und mehr noch, das Verfahren selbst sollte dann als Geschenk an die Welt gemeinfrei, also ohne Lizenzgebühren oder Ähnlichem, verfügbar gemacht werden. Also heute wird man so, wäre es quasi eine Creative Commons Lizenz zur freien Verfügung. Und im Gegenzug sollte Daguerre eine lebenslange Rente von 6.000 Francs erhalten. Und nachdem er diesen Vorschlag gemacht hatte und das Parlament seinem Vorschlag im August 1839 zugestimmt hatte, präsentierte Arago dann die Fotografie ein zweites Mal, nämlich am 19. August mit einem öffentlichen Vortrag, ebenfalls an der Pariser Akademie der Wissenschaften. Und damit war eben quasi dieses fotografische Verfahren öffentlich präsentiert und auch quasi die Geheimnisse preisgegeben. Und die Frage ist natürlich, warum war die Fotografie eines der 10 wichtigsten Medienereignisse des 19. Jahrhunderts? Also was hat sie so gewichtig gemacht, bedeutend bis heute? Ist zum einen natürlich die Geschwindigkeit der Bildgebung. Also anfänglich waren das zwar 10, 20 Minuten, aber ist immer noch unglaublich viel schneller als die Malerei oder auch das Herstellen einer Druckvorlage, zum Beispiel aus Holz oder Kupfer. Und Arago hat, als er Daguerres fotografisches Verfahren vorgestellt hat, gesagt, Zitat, die Schnelligkeit der Methode hat vielleicht das Publikum am meisten überrascht. In der Tat sind in trüben Wintertagen nur 10 bis 12 Minuten nötig, um die Ansicht eines Gebäudes, eines Stadtviertels, einer Landschaft aufzunehmen. Im Sommer, bei schönem Wetter, hat man kaum halb so viel Zeit nötig und in südlichen Gegenden reichen gewiss 2 bis 3 Minuten. Zitat Ende. Also das Tempo, mit der dieses Bild entsteht, das war revolutionär, das war ungeahnt. Ein weiterer Punkt war natürlich die Präzision, also die Genauigkeit und das, was wir heute vielleicht als Realitätstreue nennen würden. Und da gab es auch ein allgemeines Erstaunen über die Genauigkeit. Auch hier ein Zitat aus dem Morgenblatt für gebildete Stände, also noch vor der öffentlichen Präsentation, weil da gab es natürlich auch Gerüchte, dass da dieses neue Verfahren präsentiert worden war. Zitat, nun, Herr Daguerre ist dahin gelangt, Sie, die Natur, zu fixieren, zwar nicht mit den Farben der Natur, aber doch mit ihrem Schatten und ihrem Lichte, wie es der geschickteste Zeichner tun könnte, oder vielmehr mit einer Vollkommenheit, die kein Zeichner erreichen könnte und mit einer Ausführung der Einzelheiten, welche allen Glauben übersteigt. Zitat Ende. Ja, also da sieht man diese Detailtreue, die dann auch über die Jahrzehnte nachher immer wieder auftaucht als Thema, wenn es um die quasi diese Präzisionsfähigkeit der Fotografie geht. Das war etwas, das total neu war und hat dann auch, man ist sich nicht sicher, ob es tatsächlich so gesagt wurde, aber der französische Maler Paul Delaroche soll ausgerufen haben, als er das erste Mal eine Daguerreotypie sah, von heute an ist die Malerei tot. Also quasi dieser Wechsel.
Gut, diese Rose hat sich nicht ganz bewahrheitet.
Nein, das hat sich natürlich nicht bewahrheitet, aber die Funktion der Malerei konnte sich natürlich ändern. Also so etwas wie der Impressionismus wäre undenkbar wahrscheinlich ohne die Fotografie, weil eben die Malerei sich auch absetzen musste von diesem neuen fotografischen Verfahren.
Das stimmt. Also die Bedeutung, das Revolutionäre, das war den Leuten eigentlich schon damals bewusst.
Absolut.
Gut, dann übernehme ich jetzt wieder und zwar mit etwas, noch so ein Thema, von dem ich nicht wirklich eine Ahnung hatte, aber von dem man sagen muss, man versteht, warum das wirklich ein revolutionäres Jahrhundert war, auch was die immer noch heute Mediengesellschaft angeht. Und zwar geht es bei mir ums Jahr 1819 und die Erfindung der Papierfabrik. Zwar war es ja so, dass Bücher im frühen 19. Jahrhundert immer noch eine sehr teure Sache waren. Da waren natürlich die Kosten für den Druck, die gut geschulten Schriftsätze, die man brauchte, aber da war eben auch der Rohstoff Papier. Und zu dieser Zeit wurde Papier hauptsächlich von Hand hergestellt, in einem sehr arbeitsintensiven Prozess. Es brauchte viel Rohstoffe, es brauchte qualifizierte Arbeit, weil, das ist jetzt der kleine Exkurs, ich meine eben, das, was ich jetzt gelernt habe, die Herstellung von Papier umfasste mehrere Schritte. Man musste die Rohstoffe, also Lumpen oder Stroh, einweichen und schneiden, um sie dann in Fasern zersetzen zu können. Dann wurden diese Fasern gepresst zu Papierbögen. Diese Bögen wurden getrocknet, um ihre Festigkeit zu verbessern und auch die Haltbarkeit. Und ja, eine der größten Ausgaben, das kann man sich vorstellen bei dieser Herstellung, war der Rohstoff, nämlich die Lumpen. Also Hanf oder auch Flachs oder andere Fasern waren da auch quasi denkbar als Rohstoffe. Aber das war alles ziemlich teuer zur Beschaffung. Und die Qualität, das hat da wiederum einen starken Einfluss darauf, wie das fertige Papier zustande kommt. Also da ist nicht ganz einfach, eine Konsistenz herzustellen. Und all dies machte man in Papiermühlen. Das waren sehr arbeitsintensive Orte und in einer traditionellen Papiermühle arbeiteten auch Handwerker verschiedener Berufsgruppen. Da waren Schöpfer, Gautscher, die Ableger und die Leimer, alles Spezialberufe, die man heute auch nicht mehr wirklich kennt, in denen man dann als Geselle oder Lehrling arbeitete. Jetzt, was heißt das konkret? Eine Schätzung zufolge stellten zum Beispiel bei der Handpapierfabrikation 3 Arbeiter in 12 Stunden 2.500 Bogen gewöhnliches Papier her. Das klingt noch viel, aber wenn man sich denkt, dass 1869 der jährliche Papierbedarf der Familienzeitschrift Die Gartenlaube, die brauchten 30 Millionen Bogen. Und wenn man das jetzt ein bisschen umrechnet, kann man sagen, 3 Arbeiter, die brauchen für 30 Millionen Bogen 16 Jahre. Also diese ganze Art von moderner Presse, diese Gartenlaube, die wäre gar nicht gedruckt worden, wenn eben nicht 1819, also gut 50 Jahre vor, die erste Papierfabrik nicht ihren Betrieb hätte aufnehmen können. zumindest war das die erste in Deutschland, die stand im Großherzogtum Weimar. Und das Patent auf eine solche Maschine, mit der Papier in unbestimmter Größe quasi ohne Arbeiter hergestellt werden konnte, das war ein Herr namens Nicolas Louis Robert. Und der hatte das schon ein paar Jahre vorher angemeldet. Aber ja, seine Geschäfte gingen schlecht, weil die in Frankreich herrschende revolutionäre Stimmung sich negativ auf die Arbeitsmoral der Belegschaft auswirkte. Also mit der Entwicklung einer Papiermaschine wollte er sich quasi unabhängig machen von streikenden Arbeitern oder von der Kunstfertigkeit und Unverdrossenheit und Launen seiner Arbeiter, wie er damals mal schrieb. Und Robert verkaufte sein Patent an einen Geschäftspartner, der zog wiederum nach England, weil dort gab es keine Revolution, und von da aus begann sich dann diese Papiermaschine durchzusetzen. Und vielleicht, damit man sich das vorstellen kann, diese Papiermaschine bestand aus einer langen Metallplatte mit Löchern, durch die das Wasser abfließen konnte. Dann gab es zwei drehende Walzen, die eine Matte aus Fasern und Wasser zu einem Behälter rauszog, und die wurde dann wiederum auf die Metallplatte geleitet. Und ja, also ohne es jetzt zu kompliziert zu machen, aber das waren ganz viele Schritte. Auf diese Papiermatte wurde dann durch weitere Walzen geleitet, Filzwalzen, das Wasser wurde rausgepresst, das Papier geglättet, und so entstanden dann ganz lange Bögen vom Papier in einer schnellen und kontinuierlichen und vor allem in verlässlicher Qualität. Und alles eigentlich ohne Arbeiter. Also das war wirklich eine der ersten Maschinen, die quasi wirklich großflächig Arbeiter ersetzte. Und ja, das war dann auch die Maschine, die 1819 in Deutschland stand. Und das Potenzial war rasch erkannt, weil alle sahen sofort, das würde die Produktion und Massenproduktion überhaupt möglich machen von billigen, günstigen Büchern, Zeitschriften, Zeitungen.
Ja, Alan, die Papierfabrik, erstes Beispiel oder ein Beispiel für Automatisierung, ließe sich natürlich auch noch wahnsinnig ausbauen. Aber wir sind ja ein bisschen knapp in der Zeit. Wir gehen zu Beispiel Nummer 4 oder Medienereignis Nummer 4, der Phonograph, 1860. Und Alan, ich spiele dir eine kleine Tonaufnahme vor. Was hast du gehört? Hast du etwas verstanden? Kennst du das Lied?
Nein, ich kenne weder diese Aufnahme noch das Lied, aber es ist eine schöne Frauenstimme aus einer besunkenen Zeit wahrscheinlich.
Es ist interessanterweise wahrscheinlich eine Männerstimme. Es ist ein Ausschnitt aus dem Lied Au clair de la lune, also ursprünglich, das ist ein Volkslied, und das ist ursprünglich als sogenanntes Phonautogramm auf Papier aufgezeichnet worden. Das Phonautogramm war aber nur, ja, quasi wie der Name sagt, eine grafische Aufzeichnung von Tönen und war gar nie für das Abspielen angefertigt worden. Und diese Aufzeichnung, die ich dir eben vorgespielt hatte, die konnte man dann eigentlich erst im Jahr 2008 rekonstruieren und überhaupt als Ton abspielbar machen, also mit Hilfe von digitaler Technologie. Und diese Aufzeichnung, diese Tonaufzeichnung gilt heute als die älteste bekannte Tonaufzeichnung, die akustisch abspielbar ist. Also, es geht um das Abspielen von Tönen hier, und vielleicht zuerst, was ist der Phonograph? Phonograph bedeutet Klangschreiber. Also man schreibt, zeichnet mechanisch etwas auf damit, nämlich Töne. Und ja, damit interessanterweise sprechen wir auch über etwas, das zumindest eine der historischen Wurzeln dessen ist, was wir hier ja auch mit unserem Podcast gerade machen. Wir nehmen Töne auf, Stimmen. Der Phonograph wurde vom Erfinder Thomas Alva Edison Ende November 1877 vorgeführt und dann wenig später, am 24. Dezember desselben Jahres, nämlich zum Patent angemeldet als Speaking Machine, also als Sprechmaschine. Wir kommen gleich auf dieses Patent zurück. Zuerst aber, ja, als quasi technischer Mini-Exkurs, wie funktioniert dieser Phonograph? Die Grundbauweise war eine Walze, die mit einem Staniolblatt bezogen war. Also ein Staniol ist eine dünn ausgewalzte oder eine dünn gehämmerte Folie aus Zinn. Und auf die Oberfläche der Walze bzw. der Folie war die Spitze einer Nadel gerichtet, die wiederum mit einer Membran verbunden war. Und wenn man nun mit Hilfe eines Schalltrichters gegen diese Membran sprach, bewegte sie sich, weil der Schall der Stimme die Luft in Schwingung versetzte und damit eben auch diese Membran auf und ab bewegte. Und weil eben an dieser Membran die Nadel war, kam eben auch diese Nadel an der Membran in eine Auf- und Abbewegung. Und wenn nun gleichzeitig die Walze durch eine Handkurbel gedreht wurde, ritzte diese Nadel quasi die Bewegungen des Schalls in die Staniolfolie auf der Walze. Und die Schallwellen der Stimmen wurden so als wellenförmige Erhöhungen und Vertiefungen in die Folie eingeritzt, aufgezeichnet. Und ja, damit war eben der Ton gespeichert, eingeschrieben in der Folie. Um den Ton nun abzuspielen, musste man die Walze wieder unter der Nadel mit der gleichen Geschwindigkeit durchführen. Und so bewegte ja die aufgezeichnete Tonspur, also diese Erhöhungen und Vertiefungen durch die Nadel, wiederum die Membran. Und diese Membran bewegte die Luft und ja, diese Schwingungen wurden so wieder hörbar. Also eigentlich eine unglaublich geniale Idee. Ja, und Edison war aber keineswegs der Erste, der diese Idee der Tonaufzeichnung hatte. Und ich habe dir ja vorhin die Aufnahme aus dem Jahr 1860 vorgespielt, weil das grafische Aufzeichnen von Tönen war eigentlich schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts bekannt und wurde auch praktiziert. Und Edison ist eigentlich nur einer unter vielen in einer ganzen Entwicklungsreihe. Aber sein Phonograph war nun erstmals dafür vorgesehen, die Tonaufzeichnungen auch wieder abzuspielen. Also nicht bloß ein Notieren des Tons, sondern auch das Abspielen. Ja, und damit ließ sich eben auch Geld machen. Die Maschine wurde so vermarktbar. Und Ende November 1877 gab Edison in seiner Fabrik in Menlo Park bei New York seinem Mitarbeiter John Creasy eine Handskizze. Fun Fact für uns, du ahnst es, Creasy war ein nach Amerika ausgewanderter Schweizer. Und ja, mit dieser Handskizze fertigte Creasy dann das Gerät an. Und nach der Fertigstellung nahm Edison dann ein Hallo und dann nochmal ein Hallo auf und anschließend sang er das englische Kinderlied «Mary had a little lamp». Und diese erste Aufzeichnung spielte er dann seinen Mitarbeitern vor. Und Edison war damit auch der erste Mensch, der seine eigene Stimme auf einer Aufzeichnung hören konnte. Also das muss man sich mal vorstellen. Ist für uns heute eigentlich völlig alltäglich, aber Edison war der Erste, der sich selbst auf einer Aufzeichnung hörte. Ja, lustigerweise verkannte Edison dann aber das Marktpotenzial seines Phonographen, denn er verrannte sich irgendwie in der Idee, das Gerät sei hauptsächlich als Diktiergerät zu nutzen, also nicht als Musikaufnahme- und Abspielgerät. Und ein weiteres Problem war, dass eigentlich keine Vervielfältigungen der Aufnahme möglich waren. Also jede Walze musste man einzeln besprechen und der Ton war auch ein bisschen blechern, flach. Die Staniolaufnahmen überstanden zudem in der Regel nicht mehr als ja, 5 Abspielvorgänge und danach waren nämlich diese Rillenvertiefungen plan. Also die Nadel, die geht ja dann immer wieder über diese Vertiefungen und Erhöhungen und irgendwann ist da nichts mehr vorhanden. Und die ersten Hauptabnehmer des Phonographen waren Schausteller, die das Gerät auf Jahrmärkten einem zahlenden Publikum vorführten und das war natürlich ein totales Spektakel, dass man da erstmals Töne aufnehmen und abspielen konnte. Und das öffentliche Interesse ließ dann aber relativ bald stark nach, aufgrund verschiedener Mängel. Und erst etwa 10 Jahre später konnte der Deutsch-Amerikaner Emil Berliner diese Mängel der Tonqualität, die Länge der Aufnahme, weil bis dahin war das eigentlich kaum länger als eine Minute aufnehmbar auf dieser Staniolfolie, und auch das Problem der Reproduktion ausmerzen. Also der konnte da das wesentlich verbessern, er entwickelte nämlich das Grammophon und patentierte es 1887. Das wäre dann aber eine weitere Geschichte, die wir hier jetzt nicht weiter verfolgen. Und ja, das war ganz kurz und knapp gefasst das Medienereignis Phonograph.
Ja, und zum Glück ist Podcast machen heute einiges einfacher.
Zum Glück müssen wir nicht eine Handkurbel betätigen und gleichzeitig in der Membran sprechen.
Das wäre der Tod, ja.
Gut. Dann was hast du auf der Liste?
Ich habe auf der Liste den Telegrafen.
Und wunderbar.
Der ist wirklich wichtig, weil wir sind uns ja heute längst gewöhnt, dass wir von einem Ereignis quasi im gleichen Moment erfahren, in dem es passiert hat. Das war natürlich längst nicht immer so. Und die Erfindung, die am Anfang diese Entwicklung stand, das war ja der vielleicht wichtigste Schock des 19. Jahrhunderts, kommunikationstechnisch gesprochen, weil bis dahin war der Transport von Nachrichten immer an Verkehrsmittel gebunden gewesen, also ein Bote auf einem Pferd, ein Schiff, Postkutsche, Brieftaube und so weiter. Und eine Erfindung hat das geändert und das war die Telegrafie. Und die ersten Telegrafen wurden in den 1830ern entwickelt und in den folgenden Jahrzehnten schnell fanden dann ihre Verbreitung. Aber der erste richtige Telegrafendienst, das war das Jahr 1844 und das war Samuel Morse, der das gemacht hat. Und er sendete in diesem Jahr die berühmte Nachricht «What hath God wrought?», also so ein bisschen «Was hat Gott da geschaffen. Er sendete das von Washington nach Baltimore. Das war quasi die erste Nachricht, die auf diesem Weg wirklich übermittelt wurde. Und zum Technischen einfach gesagt, ein Telegraph ist ein System zum Senden von Nachrichten über eine lange Strecke, in dem elektrische Signale übertragen werden. Also am Anfang war das meist über ein Kabel. Und die Nachrichten werden in Muster von Punkten und Strichen kodiert. Ja. Und dann an eine Empfangseinheit übermittelt und da werden sie wiederum in Worte und Sätze übersetzt. Und Morse hat eben jetzt diesen Schreibtelegrafen erfunden, der diesen quasi technischen Code von selbst aufschreibt. Und die Zeitung...
Das heißt, ich tippe oder ich gebe einen Buchstaben ins System ein und das System übersetzt es mir in Punkte und Striche.
Genau, eine Übersetzungsleistung, die das Gerät in dem Sinn macht, genau. Und die Zeitungen... Das waren eigentlich die ersten Organisationen, die den Nutzen des Telegrafen wirklich erkannten, um Nachrichten über weite Entfernungen schnell zu übermitteln. Und die Verwendung des Telegrafen in der Zeitungsindustrie, die nahm in den 1850er Jahren zu und wuchs dann wirklich exponentiell in den 1860ern, als die Technologie weiter verbessert wurde und als dann auch landesweite Telegrafennetze aufgebaut wurden. Und das kann man sich ja bis heute vorstellen, wie entscheidend das war. Also durch die Verwendung von Telegrafen konnten die Zeitungen wirklich dann Nachrichten von entfernten Orten quasi in Echtzeit erhalten und das erlaubte ihnen natürlich, die Berichterstattung massiv auszuweiten, zu verbessern, zu beschleunigen. Und das wiederum hat dann die Bedeutung der Presse massiv erhöht. Man sah das in den steigenden Auflagezahlen und es hat ihre Rolle als Informationsmedium wirklich quasi erst möglich gemacht in einem modernen Sinn. Und was ich lustig fand jetzt im Rückblick, war, dass oft in dieser Zeit die Schnelligkeit der Nachrichtenübermittlung selbst immer wieder zum Thema wurde und zur Nachricht eigentlich wurde. Und man sah das gut an einem Bericht der Leipziger Zeitung vom 28. Januar 1853. Auch das ein wichtiges Medienereignis, weil damals hielt der französische Kaiser in Paris eine Rede, die schon einen Tag später in den deutschen Zeitungen zu lesen war. Und zwar vollständig.
Einen ganzen Tag.
Ja, und eben, die haben das vollständig abgedruckt. Gut, jetzt kann man sich auch fragen, will jemand noch heute eine vollständige Wort-für-Wort-Rede eines Staatsmanns lesen? Aber damals war das eine Sensation. Klar. Und auch sehr patriotisch aufgeladen. Und jetzt lese ich vielleicht noch schnell vor aus der Leipziger Zeitung. Da hieß es, Zitat, es ist dies die wortreichste telegrafische Depesche, die bisher auf deutschen oder französischen Linien befördert worden ist. Sie umfasst nahe an 1000 Worte, die Kosten betrugen mehrere hundert Taler. Die preußische Telegrafie hat hierbei bewiesen, zu welcher hohen Stufe der Vollkommenheit sie gelangt ist. Zitat Ende. Also ein riesiger Moment für die damalige Medienwelt.
Also die Nachricht an sich eigentlich als Nachricht.
Genau.
Das ist schon absolut cool. Ja, sehr schön, sehr schön. Alan, wir sind bei 5 Medienereignissen angelangt. Vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit, um ganz kurz eine Pause zu machen.
Und da sind wir wieder mit den 10 wichtigsten Medienmomenten, Medienereignissen des 19. Jahrhunderts, die uns bis heute beschäftigen. Mirko, du bist dran mit dem nächsten Beispiel.
Genau, Nummer 6 auf unserer Liste ist das Telefon 1881 oder eher vielleicht das Telefonnetz 1881. Ja, die Geschichte des Telefons ist eigentlich eine Tragödie im besten Sinne. Also das Telefon wurde unabhängig voneinander 2-mal erfunden, profitiert davon hat aber ein Dritter und zum Durchbruch verholfen hat dem Ganzen dann ein Vierter, ein Generalpostmeister, aber der Reihe nach. Also wir beginnen mit dem deutschen Physiker und Erfinder Johann Philipp Reis. Er hatte nämlich Ende der 1860er Jahre damit begonnen, an einem Apparat zu tüfteln, der Töne über elektrische Leitungen übertragen konnte. Und seinem Apparat gab er dann den Namen Telefon in Anlehnung an den Telegrafen und führte ihn dann auch am 26. Oktober 1861 erstmals öffentlich vor. Und weißt du, was der erste Satz war, der über die etwa 100 Meter lange Leitung telefonisch übermittelt wurde?
Nein, aber...
Hast du vielleicht schon gehört? Reis wollte nämlich sicher gehen, dass der Satz vom Empfänger tatsächlich gehört und auch verstanden wird und er quasi nicht erraten werden konnte. Und darum sagte er ein bisschen etwas Abstruses. Er sagte nämlich den Satz, das Pferd frisst keinen Gurkensalat ins Telefon hinein.
Das ist originell, ja.
Das ist sehr originell, genau. Und Ja, jetzt könnte man denken, der hat dann ein Telefon entwickelt, aber der wirtschaftliche Erfolg, der so ein Apparat ja durchaus versprechen kann, der blieb reißversagt. Er führte zwar seinen Apparat unzählige Male vor, verschickte das Gerät an verschiedene Höfe und Gesellschaften. Die allgemeine wissenschaftliche und auch öffentliche Meinung war dann aber, insbesondere auch in Deutschland, eher ablehnend, weil damals die bereits ausgereifte Telegrafie als weit überlegen galt. Und etwa zeitgleich wie Reis, nämlich 1854, also sogar ein paar Jahre zuvor, hatte der Italiener Antonio Meucci ebenfalls ein Telefon erfunden. Und er entwickelte diese Fernsprechverbindung, weil, ganz interessant, seine Frau ein starkes rheumatisches Leiden hatte, wodurch sie zwischenzeitlich eben nicht mehr aus ihrem Zimmer herauskommen konnte. Und 1860, also wirklich quasi zeitgleich, hat er dann seinen Fernsprechapparat auch erstmals vorgeführt, verlor dann aber wegen dubiosen Geschäften sein Vermögen, hatte einen Arbeitsunfall, wurde arbeitsunfähig, das Geld war weg und seine Frau musste dann unter anderem auch sein Modell des Telefons verkaufen. Und Meucci wollte sich aber noch nicht geschlagen geben und versuchte, sein Telefon zum Patent anzumelden, konnte dann aber die Summe für eine definitive Anmeldung nicht aufbringen. Und er kontaktierte dann schließlich die Western Union Telegraph Company und zeigte seine Geräte und Unterlagen. Und als er sie zurückforderte, sagte man ihm, ja, man habe das leider alles verloren.
Und nun was nicht stimmte.
Genau, wir kommen gleich darauf. Denn jetzt kommt der große Profiteur ins Spiel, Alexander Graham Bell. Ab 1875 experimentierte Bell nämlich mit neueren Fernsprechmodellen von Philip Reis und konnte quasi auf dessen Erkenntnisse aufbauen. Und Bell war damals angestellt bei Western Union, also bei der Firma, die die Geräte und Unterlagen von Meucci erhalten hatte. Und Bell hatte diese Unterlagen und Geräte an sich genommen und Meucci quasi hintergangen. Und ein Jahr später, 1876, meldete Bell dann sein Telefon zum Patent an. Und seine Bell Telephone Company wurde später schließlich die weltweit größte oder der weltweit größte Telekom-Konzern, nämlich AT&T, und erreichte eine marktbeherrschende Stellung. Und dieses Bell'sche Telefon, wie es von den Zeitgenossen genannt wurde, das wird zwar schnell als besonders segensreiche Erfindung begrüßt, aber das Grundproblem war noch immer, man hatte zwar einen Apparat, aber es fehlt das Netz. Und in Berlin sieht nun Generalpostmeister Heinrich von Stephan mehr im Telefon. Er gab darum bekannt, dass er den Bau einer Stadtfernsprechanlage in der Reichshauptstadt beschlossen habe. Und den unmittelbaren Nutzen sah Stephan zuerst eigentlich in der Kommunikation zwischen Verwaltungen oder in wirtschaftlichen Betrieben. Also es war noch weit weg von dem Privatgebrauch. Und er ließ dann am 26. Oktober 1877 erste Versuche durchführen in Berlin zwischen dem Generalpostamt und dem Generaltelegrafenamt. Und in den folgenden Jahren baute er schließlich das Telefonnetz in Deutschland auf. Und die Schwierigkeiten beim Aufbau des Netzes waren ja zahlreich. Es gab zum einen technische Fragen, weil man hatte nun nicht mehr ein Verteilnetz, wie zum Beispiel Gas oder Wasser, sondern ein Vermittlungsnetz, in dem die Teilnehmenden eben untereinander alle in alle Richtungen kommunizieren müssen. Dazu kamen Rechtsfragen, also man musste Telefonleitungen verlegen, die dann auch über fremde Grundstücke und über Dächer geführt werden mussten. Es gab ganz viele Ängste, dass Telefonleitungen zum Beispiel als Anziehungspunkte für Blitze bei Gewittern fungieren. Das Grundproblem aber war noch immer ja eigentlich die kritische Masse, die erreicht werden musste. Also es gab Anschaffungskosten, die Leute mussten überzeugt werden. Und Heinrich von Stephan überzeugte und drängte dann schließlich die Verantwortlichen der führenden Bankhäuser und Firmen Berlins dazu, ihre Teilnahme an der Anlage zuzusagen, was diese dann auch offenbar mehr aus Anstand und Gefälligkeit als aus Überzeugung auch taten. Ja, und diese erste Stadtfernsprechanlage wurde schließlich am 12. Januar 1881 in Betrieb genommen und die Frage, war es ein Erfolg? Und dazu ein paar Zahlen, die ich unglaublich eindrücklich fand. Nach einem halben Jahr hatte sich die Zahl der Teilnehmer verdreifacht. Pro Tag wurden etwa 400 Telefongespräche geführt und zusätzlich zu den Sprechstellen, wie sie genannt wurden, in der Berliner Börse, wurde dann im August 81 die erste öffentliche Fernsprechstelle im Postamt unter den Linden in Berlin eingerichtet. Ja, 10 Jahre später, 1891, meldete dann die Zeitschrift für Elektrotechnik einen, Zitat, geradezu beispiellos großartigen Aufschwung des Telefonverkehrs in Berlin. Zitat Ende. Und wie kam man zu dieser Feststellung? Es werden dann Zahlen geliefert und die sagen, keine Stadt auf der Welt habe nur annähernd große Telefonanlagen oder Netze wie Berlin. Es seien nämlich am 1. April 81 noch 33 Telefonanschlüsse existent gewesen in der Stadt und Mitte Mai 91, also 10 Jahre später, zählte man bereits über 16.000. Und 1898, wiederum knapp, nicht mehr ganz 10 Jahre später, gab es allein in Berlin 46.000 Telefonanschlüsse. Das ist also ein rasantes Wachstum. Und damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann als Vergleich, Frankreich, ebenfalls eine kontinentale Macht, sehr fortschrittlich, ein Empire, da waren in der gleichen Zeit in ganz Frankreich zusammen keine 46.000 Telefonanschlüsse vorhanden. Also allein in Berlin gab es mehr Telefonanschlüsse als in ganz Frankreich zusammen. Ja, und damit war quasi das Fundament gelegt für die Entstehung des Telefonnetzes, was dann, wie wir heute wissen, natürlich unglaubliche Auswirkungen hatte, auch im 20. Jahrhundert.
Das ist interessant.
Ja, sehr interessant, sehr.
Wusste ich nicht, dass die Franzosen da so rückständig waren im Vergleich zu den Deutschen.
Ich weiß jetzt nicht, wie das im Vergleich wäre, zum Beispiel zu den USA oder zu England. Müsste man nachprüfen. Ich habe da einfach diese Zahl gefunden von Frankreich und fand ich schon interessant, weil ja die Deutschen bzw. Deutschland ja in dieser Zeit so ein bisschen als Nachzügler gilt. Also
ja, genau.
Man war da gerade in einer Zeit des Aufholens, man wollte sich beweisen innerhalb dieses Zirkels von Weltmächten wie England und Frankreich eben. Und da ist schon interessant, dass allein in Berlin mehr Telefonanschlüsse gab als in ganz Frankreich.
Ja, wir bleiben kurz in Deutschland, aber mit etwas vielleicht ein bisschen leichterem. Aber ich fand's interessant. Und zwar würde ich gerne die Litfaßsäule kurz vorstellen, beziehungsweise deren Geschichte. Ich glaube, wir kennen sie alle heute noch, Konzerthinweise, Wahlplakate, Werbung. Es gibt ja immer noch sehr vieles, das über Litfaßsäulen läuft. Sie prägen das Bild unserer Städte ja bis jetzt. Und ihre Geschichte begann am 5. Dezember 1854. Damals bekam ein Mann namens Ernst Litfaß in Berlin, schon wieder Berlin, die Erlaubnis, sogenannte Anschlag- oder Annonciersäulen aufzustellen. Litfaß, das war ein Mann, der 1816 geboren wurde, auch in Berlin, er war ein Berliner, er begann seine Karriere als Zeitungsverleger und er hatte die Idee, dass Werbung nicht nur in Zeitungen präsent sein sollte, die er gut kannte, sondern eben auch an anderen Orten, nämlich an öffentlichen Orten, auf den Straßen und Plätzen der Stadt. Und er dachte dabei an diese Rundsäulen, die wir heute noch kennen, also etwa so 3 Meter hoch, innen hohl, meist aus Blech geformt. Ja, ja. Sein Interesse war also klar kommerzieller Natur, aber dass er das überhaupt machen konnte, und das fand ich interessant, das hatte eben auch einen politischen Hintergrund. Litfaß, der brauchte nämlich für seine Säulen eine Bewilligung von den Polizeibehörden in Berlin. Und die gaben ihm Ende 1854 ein Monopol. Er durfte für 10 Jahre in der Stadt ganz alleine diese Säulen aufstellen. Und das Motiv der Polizei in Berlin war, sie wollten die damals verbreitete wilde Plakatierung eindämmen. Also eigentlich, ja, es ging ihm vor allem weniger jetzt
fast um irgendwelche... Fast wie heute.
Fast wie heute, wobei denen ging es weniger um irgendwelche Werbung oder Schund, es ging ihm um Politik, ja, um politische Inhalte. Und indem alle Annoncen und Plakate halt an einem Ort, also auf einer Säule, konzentriert waren, da hatten die Polizeibehörden auch viel mehr Spielraum, die auch leicht einfach zu zensurieren. Also darum ging es der Polizeibehörde, Litfaß ging es um Kommerz und beide trafen sich da in der Mitte.
Ja, und also quasi zu viel Politik, lass mal den Markt regeln.
Genau. Und Litfaß, der geriet danach zu Beginn mit seiner Erfindung in Kritik, weil, ja, eben, es hieß, der hat sich verkauft an die repressiven Berliner Autoritäten. Aber trotzdem, seine Säulen, die setzen sich durch als Werbeträger, aber eben nicht nur damit. Also genau genommen waren Litfaßsäulen so erfolgreich, weil sie halt eben auch andere Funktionen erfüllten. Und zwar nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Städten, vor allem in Deutschland. Es waren Massenmedien, der Moderne, die haben Amtsblätter, Zeitungen und Illustrierte quasi in eines zusammengeführt zum Teil. Also man sah das gut im Verlauf der Jahre. Während des Deutsch-Französischen Kriegs von 1871 ließ Litfaß jeweils die neuesten Frontdepeschen plakatieren. Der war oft schneller als die Zeitungen. In der Weimarer Republik dann las man auf den Säulen Streikankündigungen, Wahlplakate, aber auch schon Anzeigen für Produkte wie die erste Persilfrau zum Beispiel und Ankündigungen von Filmpremieren, also dieses ganze kulturelle Segment. Dann kam der Nationalsozialismus und da waren halt vor allem Propaganda und Hetzaufrufe allgegenwärtig auf den Säulen. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum ging es ein bisschen darum, dass da tausende Suchmeldungen für Vermisste angebracht waren, was sie halt auch ein bisschen zu Mahnmalen des Elends machte, diese Zeit des Kriegs. Ja. Und ja, und im Boom der Nachkriegszeit, da hat sich quasi dann das wieder zurückbewegt an den Anfang, da ging es dann wieder vermehrt um die Funktion als Werbeträger. Und ja, heute gibt es die Litfaßsäulen, wie gesagt, immer noch. Ich habe gesehen, dass alleine in Deutschland heute immer noch rund 50.000 dieser Säulen in den Städten herumstehen.
Ja, auch interessant, dass es, man könnte ja denken, dass die Behörden gegen politische Statements im öffentlichen Raum vorgehen wollen. Und da ist dann aber schon erstaunlich, dass quasi diese Säulen diese Funktion des öffentlichen Raums auch übernehmen. Also es ist nicht eine reine Werbe- oder Kommerzsäule, sondern da wird durchaus auch ja, gesellschaftlich Relevantes oder politisch Relevantes verhandelt oder beworben.
Absolut. Ja. Das ist wirklich interessant, auch die Vielfalt, die sich da über die Jahrzehnte zeigt.
Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ich werde ab jetzt mit anderen Augen auf die eine Litfaßsäule schauen, die in meiner unmittelbaren Umgebung im öffentlichen Raum steht.
Du wirst sie nie mehr so betrachten wie bisher.
Wunderbar. Ja, dann komme ich gleich zum nächsten Medienereignis. Ich glaube, wir sind bei Nummer 7 angelangt. Der Kinematograph, 1895. Und wir starten mit einem Zitat aus der Wiener Montagspost vom 4.11.1895. Zitat: Der neue Apparat ist Kinematograph benannt. Die Bilder werden bei demselben auf eine große Fläche, zum Beispiel eine Wand, geworfen, sodass eine größere Anzahl Zuschauer die Bilder gleichzeitig besichtigen kann. Zitat Ende. Ja, und damit ist auch eine der wichtigsten Facetten benannt, die diese Medientechnik derart einflussreich und wichtig macht bis in unsere Zeit hinein, nämlich die große oder die größere Anzahl von Zuschauern, die gleichzeitig auf die Bilder schauen kann. Also Filme waren, sind ja noch immer Ereignisse, es hat diesen Vorführcharakter und das Medium entfaltet seine Wirkmächtigkeit quasi in diesem öffentlichen Spektakel, in dieser Vorführung. Das macht den Kinematografen ja eben zu einem der wichtigsten Medienereignisse des 19., man kann hier fast schon sagen, des beginnenden 20. Jahrhunderts. Und der Begriff ist oder stammt aus dem französischen Cinématographe und als Erfinder des Kinematographen gelten die Gebrüder Lumière. Und wir kommen gleich auf sie zurück. Der Kinematograph war ein Kombinationsapparat, das heißt, er vereinte eigentlich drei Funktionen auf einmal in sich, nämlich er war eine Filmkamera, er war zugleich ein Kopiergerät und er war eben auch ein Filmprojektor. Und ähnlich wie beim Phonograph war auch hier erstmals quasi das Zusammengehen von Aufnehmen und Abspielen in einer Maschine vereint. Dazu noch die Möglichkeit, eben die gespeicherten Aufnahmen zu reproduzieren. Und die erste geschlossene Vorführung mit einem Kinematograph fand am 22. März 1895 statt und am Ende des Jahres, am 28.12., gab es dann auch eine erste komplett öffentliche Vorführung. Und spannend daran ist, genau wie bei der Fotografie und dem Phonographen, gibt es auch beim Kinematographen eine ganze Reihe von Personen, die eigentlich den Weg für dieses Gerät geebnet hatten. Zum einen gab es aus dem Feld der Fotografie heraus die Versuche, möglichst viele Bilder in sehr kurzer Zeit aufzunehmen, um Bewegungsabläufe darzustellen. Und auch Filmbilder sind ja im Wesentlichen nichts anderes als eine Reihe von stehenden Bildern, die in schneller Abfolge gezeigt werden, sodass unsere Augen und unser Gehirn die Bildfolge als bewegt Bild interpretieren. Und ein wichtiger Exponent war der britische Fotograf Edward Muybridge, der die Chronofotografie begründet hatte. Heute würde man wahrscheinlich Hochgeschwindigkeitsfotografie sagen. Muybridge fertigte nämlich im Jahr 1872 Serienfotografien eines galoppierenden Pferdes an, für die er später dann auch ein Vorführgerät entwickelt hatte. Das wäre aber wieder eine Folge für sich. Auch der französische Physiologe Étienne Jules Marais nutzte ab 1882 zum Studium von menschlichen und tierischen Bewegungen in einer Gewehrtrommel rotierende fotografische Platten, die in einer gewehrähnlichen Kamera platziert waren, der sogenannten chronofotografischen Flinte. Sieht wunderbar genial aus, so eine Art Kameragewehr, muss man sich mal ansehen, wenn man Gelegenheit dazu hat. Ja, und 1888 dann gelang schließlich dem Franzosen Louis Le Prince in England, in Leeds genau gesagt, als erstem eigentlich das Aufnehmen von bewegten Bildern mit einer Kamera, die man aus heutiger Sicht als Film bezeichnen kann. Das war die sogenannte Roundhay Garden Scene und auch eine Szene genannt Traffic Crossing Leeds Bridge, also so ganz kurze Aufnahmen des Verkehrs. Ja, und der Kinematograph wird schließlich möglich, auch weil Eastman Kodak 1888 seine erste Rollfilmkamera und ein Jahr später, 1889, den Zelluloidfilm für diese Kamera auf den Markt bringt, also einen Fototräger aus Nitrocellulose, der beweglich und zugleich stabil ist. Und da kommen dann noch lichtstarke Objektive dazu, die Verbesserung der lichtempfindlichen Schichten auf dem Zelluloidträger können verbessert werden, die Belichtungszeiten werden gesenkt, was dann natürlich für die Bewegtbilder essentiell ist oder für die Aufnahme der Bewegtbilder. Und damit stehen dann eigentlich so um 1890 alle Schlüsselelemente zur Verfügung, die den Lumière-Brüdern ein paar Jahre später die Entwicklung und Präsentation ihres Kinematographen ermöglicht haben. Und warum war das so? Sie nutzten als Speichermedium nämlich einen 35mm Filmstreifen aus Nitrocellulose, der am Rand, wir kennen das, eine einfache Perforation aufwies. Also heute, wir kennen das von den Fotofilmen, diese Lochstreifen an den Rändern. Und dadurch konnte die Aufnahme der Bilder durch einen Greifer im Gerät quasi geführt werden. Also dieser Greifer, der griff da in diese perforierten Löcher und führte den Film quasi vor den Objektiven durch. Ja, und der Kinematograph hat sich dann relativ schnell weltweit durchgesetzt, trotz ähnlicher Geräte, die in etwa zeitgleich entstanden. Zum Beispiel Edisons Kinetograph, auch im Bereich der Filmtechnik hatte sich Edison betätigt. Und ein Grund für die weltweite und rasche Durchsetzung des Kinematographen dürfte auch die Leichtigkeit des Geräts gewesen sein. Und das hatte Auswirkungen, weil ab 1896 sandten die Lumières und ihre Gesellschaft Operateure in quasi alle Richtungen aus. Die waren mit Vertrag ausgestattet, wurden mit Vertrag ans Unternehmen gebunden. Und diese Operateure waren eigentlich die ersten Filmreporter und zugleich Multiplikatoren des neuen Mediums. Also sie filmten auf der einen Seite selbst und organisierten auf der anderen Seite öffentliche Vorführungen, wodurch natürlich dieses neue Medium des bewegten Bildes eine unglaublich schnelle Verbreitung fand. Ja, aber wegen der technischen Begrenzung auf etwa eine Minute Filmaufnahme verloren diese ersten Operateure relativ bald, nach wenigen Jahren, das Interesse, weil diese ganzen Apparaturen, die waren relativ teuer, was dazu geführt hat, dass 1905 die Lumière schließlich ihr gesamtes Material und alle Patente verkauft hatten an die Pathé Frères. Pathé kennt man heute noch, ist ein bekannter Kino- und Musikvertrieb. Und ja, so ging dann eigentlich dieser Kinematograph über in den kommerziellen Betrieb. Ja, und das war meine ganz kurz gehaltene Mediengeschichte zum Kinematographen.
Das war interessant. Ich mache es jetzt auch ein bisschen kurz, mein letztes Beispiel. Und ich springe dafür ein paar Jahrzehnte zurück. Und zwar geht es um das Transatlantikkabel, das erste. Und zwar muss man sich da vor Augen halten, dass es quasi eine Konstante war des 19. Jahrhunderts, die Kommunikation zwischen Europa und Nordamerika zu verbessern. Ist ja auch klar, damals war es wahnsinnig aufwendig und zeitraubend, Nachrichten per Schiff zu transportieren. Und es gab darum auch schon länger die Idee, ein Unterseekabel zu verlegen, das die beiden Kontinente verbindet. Aber technisch war das eine schwierige Sache. Und richtig Bewegung rein kam da 1854. Damals gründete Cyrus Field, das war ein amerikanischer Geschäftsmann und Unternehmer, der gründete eine Firma, mit der er Geld für die Verlegung des ersten Unterseekabels sammelte. Er erhielt dafür auch Geld von der britischen Regierung und vom US-Kongress. Und er unternahm dann auch mit diesem Kapital mehrere Versuche, so ein Kabel zu verlegen. Es gab Tests in diversen Weltgegenden, aber es ist alles eigentlich gescheitert, weil diese Kabel einfach nach kurzer Zeit immer wieder gerissen sind. Und der Durchbruch, der kam dann 1858. an einem Julitag kam es zu einem dritten Anlauf. Und das ist, wenn man sich das vor Augen führt, wirklich ist irgendwie wahnsinnig im Rückblick. Also da gab es dann zwei Kriegsschiffe, die britische HMS Agamemnon und die USS Niagara auf Deutsch ausgesprochen. Die haben sich quasi in der Mitte des Atlantiks getroffen, haben dann dieses 3000 Kilometer lange Unterseekabel genommen. Also das war, jeder hängte sich ein Ende an und dann fuhren sie in die entgegengesetzte Richtung los. Das britische Kriegsschiff fuhr an die Westküste Irlands, das amerikanische Kriegsschiff fuhr nach Neufundland, also an die Küste Kanadas, und diesmal klappte es. Das Kabel war verlegt, es hielt stand und dann wurde es offiziell eröffnet. Und auch das ist eine lustige Geschichte, weil sie zeigt kulturell recht viel. Also eröffnet wurde es wirklich mit einer Grußadresse zwischen beiden Staatsoberhäuptern. Das war damals James Buchanan, der Präsident, und Queen Victoria, die Königin, Kaiserin von England, von Großbritannien, des britischen Empires. Und man sah da einen wirklich feinen Unterschied, nämlich die Amerikaner, die waren extrem euphorisiert und die Briten, mehr so klassisches Understatement. Buchanan, der feierte das nämlich mit so wirklich religiösem Pathos. Die Nachricht, die lautete, Zitat, möge der atlantische Telegraph unter dem Segen des Himmels ein Band ewigen Friedens und ewiger Freundschaft zwischen den verwandten Nationen sein und ein Werkzeug von der göttlichen Fürsehung bestimmt, um Religion, Gesittung, Freiheit und Recht in der ganzen Welt zu verbreiten. Zitat Ende. Also maximales amerikanisches Sendungsbewusstsein. Und Victoria dagegen, die nahm sich einiges nüchterner aus, da in ihrer Antwort ist dann bloß quasi von der Hoffnung die Rede, dass das Kabel eine zusätzliche Verbindung schaffe zwischen zwei Nationen, die sich in Freundschaft verbunden seien. Und ja, also auf amerikanischer Seite, das fand ich amüsant, auf amerikanischer Seite war dann wirklich so eine Enttäuschung da über diesen knappen, geschäftsmäßigen Ton der Briten. Aber ja, und er war übrigens, also diese Enttäuschung war so groß, dass man in New York zuerst Zweifel hatte, ob das überhaupt die authentische Antwort war von Queen Victoria. Man hat das dann ausdrücklich sich bestätigen lassen von der Telegrafenstation an der Atlantikküste. Doch, das war wirklich die offizielle Antwort. Ja, aber es blieb dann nicht bei der Enttäuschung. Die Amerikaner, die ließen dann das trotzdem sich nicht die Freude nehmen. Und in New York stieg am 1. September dieses Jahres, also gut zwei Monate später, gigantisches Fest, das Zeitzeugen damals als das bisher größte, quasi der größte Feiertag in der Geschichte der Stadt beschrieben. Und das, obwohl das Unterseekabel zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr in Betrieb war. Die Isolierung des Kabels hatte, ja, den Belastungen in der Tiefe nicht standgehalten. Man muss sich das so vorstellen, also, das war ummantelt von einer so Kautschuk-Ummantelung und beim Verlegen wurde die vermutlich beschädigt, ja, wodurch das Kabel nicht mehr ausreichend geschützt war, halt vor Korrosion durch das Meerwasser, und auch, man wusste halt nicht wirklich viel über die Topografie und die Beschaffenheit des Meeresbodens, also Tiefen, Untiefen, Hindernisse, wo das Kabel dann hängen bleibt. Ja, und eben, es ist dann einfach wieder schnell gerissen. Und ja, auch sonst, das musste dann mehrmals wieder repariert werden. Dann kam natürlich der Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs 1861. Das sorgte halt auch ein bisschen dafür, dass das Kabel vorübergehend außer Betrieb genommen werden musste. Und erst in den 60er Jahren, in den Ende der 60er Jahre, wurde dann stabilere Kabel verlegt, die auch, ja, zuverlässig und widerstandsfähig waren. Ja, und das ist die Geschichte des ersten Transatlantikkabels.
Sehr spannend, wirklich. Es auch, lässt sich vielleicht, oder das britische Understatement lässt sich ja vielleicht auch ein bisschen damit erklären, dass man sich ja nicht wirklich auf Augenhöhe begegnete. Also in dieser Zeit, die Briten, die sind ja noch quasi auf der vollen Höhe ihres Empires. Die Amerikaner quasi erst eine Nation im Entstehen.
Genau.
Und da ist natürlich, da begegnet man sich natürlich nicht auf Augenhöhe. Für die Briten war das wahrscheinlich einfach eine weitere Allianz unter vielen, die man aus geostrategischen Überlegungen eingegangen war.
Ja, das fand ich auch sehr schön. Man sieht wirklich aus diesem Telegramm die amerikanische Sehnsucht nach Anerkennung, ja, nach Respekt, genau, respektiert, ja, werden von den Europäern und auch vor allem von den Briten.
Ja, Alan. Dann sind wir bei Nummer 10, dem letzten Beispiel. Und wir schauen uns an, Hollerith-Lochkartenmaschine. Und die Frage ist natürlich, warum ist diese Maschine ein Meilenstein für die Mediengeschichte und noch heute von Bedeutung? Und die Antwort ist knapp und simpel. Hollerith's Maschine leitete eigentlich den Beginn des Informationszeitalters ein, also die Zeit der maschinellen Datenverarbeitung. Ja, und wie bei den vorherigen Beispielen ein ganz kurzer technischer Exkurs. Was ist eine Lochkarte und wie funktioniert sie überhaupt? Eine Lochkarte ist ein Stück Papier, das an einer bestimmten Stelle gelocht wird oder eben nicht. Die Lochung kann manuell oder maschinell erfolgen und je nachdem, ob ein Loch in der Karte erstellt wird, wird damit eine andere Information festgehalten, zum Beispiel ja oder nein oder auch komplexer in Abhängigkeit vom Ort des Lochs auf der Karte eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kategorie. Es ist also quasi ein erstes digitales Datensystem, also Loch oder kein Loch, 0 oder 1. Ja, und bis zu Hollerith's Maschine dienten Lochkarten, die bereits existierten, zur Steuerung von Webstühlen, also als Programm für eine Hardware sozusagen, wenn man so will. Man steckte die Karte in den Webstuhl und der Webstuhl spulte anhand der Löcher in der Karte ein ganz bestimmtes Programm ab, also das dann spezifische Muster in den Stoff gewoben hat. Und Hollerith nutzte die Karten nun als systematische Speichermedien, um massenhaft Daten abzuspeichern. Vielleicht zu Hollerith selbst. Wer war Hollerith? Hermann Hollerith kam am 29. Februar 1860 in Buffalo im US-Bundesstaat New York als Sohn deutscher Einwanderer zur Welt. Darum Hollerith, weiß nicht, in Englisch würde man vielleicht sagen Hermann Hollerith. Ja, ich nenne ihn jetzt Hollerith. Hollerith hatte starken Erfindungsdrang, schon als Kind war so ein klassischer Tüftler, wollte Ingenieur lernen und hat darum auch eine Ausbildung zum Bergbauingenieur gemacht, also Hauptsache Ingenieur. 1880 lernte er dann als Special Agent für die amerikanische Volkszählung die Mühen der Datenerfassung kennen. Und die vollständige Auswertung für die Volkszählung bzw. die Auswertung all dieser gesammelten Informationen für diese Volkszählung, die nahm insgesamt 8 Jahre in Anspruch. Und ja, für den Tüftler, für den Erfinder Hollerith war das natürlich nicht akzeptabel. Und Mitte der 1880er Jahre hatte er dann schließlich seine erste Lochkartenanlage fertiggestellt, nämlich 1884. Und diese Maschine, die entwickelte er dann noch ein bisschen weiter und am 8. Januar 1889 wurde ihm das Patent erteilt für seine Lochkartenmaschine. Und ja, diese Informationen in den Lochkarten, die konnte er dann quasi mit Hilfe der Maschine rekonstruieren. Und die Maschine sortierte dann auch diese Karten nach bestimmten Kriterien, gemäß den Lochungen in den Karten, und zählte sie zugleich aus. Ja, im selben Jahr, 1889, präsentierte er seine Erfindung, also diese Hollerith-Lochkartenmaschine, dann auch auf der Pariser Weltausstellung, und das hat ihn weltberühmt gemacht. Hollerith's Maschine kam dann schließlich für die neuerliche US-Volkszählung 1890, also rund 10 Jahre später, zum Einsatz. Und dabei wurden 62 Millionen Lochkarten innerhalb von 3 Jahren ausgewertet, nämlich von 43 Hollerith-Maschinen. Und das war, verglichen mit der letzten Zählung von 1880, natürlich sehr viel schneller und, auch ganz wichtig, es war um $5 Millionen billiger. Also man sparte sich natürlich unglaublich Manpower, weil die Maschinen nun alles ausgezählt hatten. Ja, und angetrieben von diesem Erfolg gründete Hollerith dann die Tabulating Machine Company. Und die Umstände waren eigentlich ideal, weil der Bedarf an automatischer Datenverarbeitung, der wuchs stetig. Also diese ganzen Industrien, die waren, und auch die Verwaltungen, die stetig ausgebaut wurden, die waren hochgradig angewiesen auf diese Maschine. Aber Hollerith bemühte sich nur halbherzig um den Absatz. Er fühlte sich nämlich zeitlebens eher als Erfinder und nicht als Unternehmer. Und auch hier, wie bei den anderen Beispielen, so ein bisschen dieses Moment, der Erfinder, der eben quasi das ökonomische Potenzial seiner Maschine verkennt oder nicht richtig ausreizen möchte.
Ja, und in dem Sinne auch tragisch.
Auch tragisch, genau. Und 1911 verkaufte er dann schließlich seine Firma an die Computer Tabulating Recording Company. Und diese Computer Tabulating Recording Company wurde 1924 umbenannt in International Bureau Machines, also das, was wir heute noch immer als den Weltkonzern und Computerpionier IBM kennen. Also Hollerith's Firma und Hollerith's Maschine ist eigentlich der Grundstock für IBM, das später dann im Bereich der Prozessor-Chip-Herstellung weltweit führend war und, glaube ich, immer noch ist. Ja, das war ein ganz kurzer Einblick in die Anfänge der Datenverarbeitung nach digitalen Prinzipien. Und damit wären wir quasi am Ende unserer Top 10 der prägenden Medienereignisse des 19. Jahrhunderts.
Ja, und damit danke fürs Zuhören. Das war's für diese Folge von Überall Geschichte. Ihr findet Links und Hinweise zur Literatur in den Shownotes. Erzählt euren Bekannten und Freundinnen von unserem Podcast. Das würde uns freuen. Und wir hören uns bald wieder auf diesem Kanal. Bis bald.
Ciao.